Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Die Themen bis 17:30: Bauboom trotz Corona-Krise. Da gibt es durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen. Dementsprechend verhärtet sind die Fronten im Tarifkonflikt in der Baubranche. Da geht es um mehr Lohn, aber auch um eine Art Wegegeld zur Baustelle. Heute hat die Schlichtung begonnen in Berlin. Wir berichten gleich. Außerdem sortieren wir die zusätzlichen Corona-Hilfen, auf die sich die Große Koalition gestern Abend geeinigt hat. Überschuldete Unternehmen sind weiterhin davon befreit, einen Insolvenzantrag zu stellen. Was das für Gläubiger bedeutet und welche Pleitewelle dann zeitversetzt auf uns zurollt, dazu gleich Einschätzungen von einem Insolvenzexperten von Kreditreform. Zunächst aber zur Verlängerung des Kurzarbeitergelds, das die Regierung nun bis Ende 2021 zahlen will. Eine Maßnahme, die schon in der Finanzkrise als Wunderwaffe eingesetzt wurde, die aber jetzt auch skeptisch beäugt wird, nicht nur aufgrund der Kosten, allerdings nicht von der SPD, wie Theo Gers berichtet.
Beim Kurzarbeitergeld hat sich die SPD auf ganzer Linie durchgesetzt. Zuvor und auch danach geäußerte Bedenken aus der CDU, es könne zu sehr ins Geld gehen, wenn die jetzige Regelung einfach 1:1 verlängert werde, spielten gestern Abend offenkundig keine Rolle.
Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz,
versicherte vielmehr ein sichtlich zufriedener Arbeitsminister Hubertus Heil am Morgen danach im Deutschlandfunk. Der im März beschlossene Corona-bedingte 12-monatige Bezug von Kurzarbeitergeld wird auf 24 Monate verlängert. Verlängert wird auch die Regelung, dass das Kurzarbeitergeld ab dem 4. Monat für Ledige von 60% auf 70% des letzten Netto und ab dem 7. Monat auf 80% steigt. Bei Beschäftigten mit Kindern lautet diese Staffelung 67%, 77%, 87%. Zusätzlich übernimmt der Staat für die Unternehmen bis Ende Juni nächsten Jahres auch weiter die für die Kurzarbeiter fälligen Sozialversicherungsbeiträge. Und zwar voll. Ab 1. Juli wird dann aber nur noch die Hälfte erstattet, es sei denn, das Unternehmen nutzt die Kurzarbeit für Fortbildungen, dann bleibt es bei 100% Erstattung. Finanzminister Olaf Scholz rechnet für all dies mit Mehrausgaben von bis zu 10 Milliarden Euro. Für Arbeitsminister Heil ist das gut angelegtes Geld.
Ja, Kurzarbeit ist zugegebenermaßen sehr, sehr teuer. Aber die Rückkehr von Massenarbeitslosigkeit wäre wirtschaftlich und sozial für unsere Gesellschaft um ein Vielfaches teurer. Wir haben Branchen, die sind darauf angewiesen, dass wir diese Brücke auch ins nächste Jahr bauen.
Lob und Zustimmung dafür gab es vom Bundesverband der deutschen Industrie. Zitat, die Koalition hat den Ernst der Lage erkannt, bis zur Linkspartei. Die Verlängerung sei im Grundsatz richtig, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch und hätte sich für untere Einkommen dennoch mehr gewünscht. Für den CDU-Wirtschaftsflügel sind solche Forderungen dagegen realitätsfremd. Für den Vorsitzenden des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, hätte es völlig ausgereicht, nur die Branchen, die besonders betroffen sind, weiter zu schützen. Die Koalition versuche, Vollbeschäftigung durch planwirtschaftliche Maßnahmen sicherzustellen. Eine andere Gefahr wird so beschrieben.
Wenn das länger dauert, dann hält das Kurzarbeitergeld den Strukturwandel auf. Unternehmen, denen es eigentlich schon gar nicht mehr so gut ging, schon vor der Krise, werden am Leben erhalten und müssten eigentlich vom Markt verschwinden.
So der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Professor Lars Feld im ZDF. Der Ökonom steht mit dieser Meinung auch nicht allein auf weiter Flur. Für Finanzminister Olaf Scholz ist das dennoch
Pappelapapp, wenn ich das mal sagen darf. Dass Deutschland bei der letzten Wirtschaftskrise weltweit am schnellsten wieder Tritt gefasst hatte, hat ganz viel mit der Kurzarbeit zu tun. Alle internationalen Experten sind sich darüber einig und alle machen das gerade nach. Überall in Europa und auch in anderen Ländern der Welt wird das deutsche Modell der Kurzarbeit jetzt eingesetzt. Warum sollten wir, weil einige Leute irgendwelche komischen Theorien entwickeln, das jetzt nicht tun?
So fragt Scholz in der ARD zurück. Und der Finanzminister versichert zugleich:
Natürlich wird es wichtig sein, dass wir irgendwann wieder zu normalen Zeiten mit normalen Einnahmen und normalen Ausgaben zurückkommen.
Irgendwann heißt übersetzt, die Schuldenbremse wird auch nächstes Jahr wegen Corona ausgesetzt. Das bestätigt auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Allerdings habe der Koalitionsausschuss Olaf Scholz auch beauftragt zu prüfen, wie die Schuldenbremse 2022 wieder eingehalten werden kann.
Soweit Theo Gers zum Kurzarbeitergeld, das verlängert werden soll, ebenso wie die Überbrückungshilfen. und die bis Ende des Jahres. Außerdem soll das Insolvenzrecht weiterhin locker ausgelegt werden bis zum Jahresende. Konkret, die Pflicht für überschuldete Unternehmen, einen Insolvenzantrag zu stellen, besteht weiterhin also nicht. Diese Antragspflicht, die wurde bereits im März ausgesetzt für Unternehmen, die durch die Pandemie in Schwierigkeiten gekommen sind. Ja, und darüber konnte ich vor der Sendung sprechen mit Patrick Ludwig Hansch von Kreditreform. Das ist eine Wirtschaftsauskunftei, die die Kreditwürdigkeit von Unternehmen einschätzt und regelmäßig auch Insolvenzzahlen veröffentlicht. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, ob das nun eine gute Idee ist, den Unternehmen weiterhin mehr Luft zu verschaffen in der Krise.
Also grundsätzlich muss man dazu sagen, das, was der Koalitionsausschuss beschlossen hat, das sind erstmal Signale an die Wirtschaft. Wir sehen das Ganze etwas kritischer. Diese Maßnahmen zusammengenommen sind insgesamt als sehr starke Medikamente zu bewerten, die jetzt dem Patienten, also der deutschen Wirtschaft, verabreicht werden. Jedes dieser Instrumente hat am Anfang der Krise seine Berechtigung gehabt. Nun sehen wir das Ganze in der Folge, dass diese ganzen Maßnahmen verlängert werden und damit steigen natürlich auch die Risiken und Nebenwirkungen dabei. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht schauen, die für überschuldete Unternehmen gelten soll, die durch die Corona-Krise eben in diese Situation geraten sind, dann ist das zwar nicht ganz so schlimm, als würde man auch die Zahlungsunfähigen von dieser Antragsregelung ausnehmen. Aber das Signal bleibt verheerend, denn Sie können sich das so vorstellen, in jedem Korb mit faulen Äpfeln werden auch die gesunden Äpfel irgendwann anfangen zu faulen. Was heißt das übertragen? Die Unternehmen wissen, es herrscht eine große Unsicherheit und sie wissen nicht, welcher Geschäftspartner tatsächlich ein solventes Unternehmen ist, ein Unternehmen, mit dem sie ohne Bedenken Handel treiben können. Und das führt im schlimmsten Fall dazu, wenn es denn dazu kommt, dass sie mit Unternehmen, Geschäftspartnern verkehren, dass sie am Ende selber von Insolvenzen betroffen sind. Und das würde der Gesundung der Volkswirtschaft insgesamt im Wege stehen.
Das heißt, da geht auch wahrscheinlich viel Vertrauen verloren, wenn man die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens einschätzen will. Es gibt ja auch die Sorge, vor allen Dingen geäußert von Insolvenzverwaltern, dass sich sogenannte Zombie-Unternehmen jetzt vermehren. Unternehmen also, die eigentlich gar nicht überlebensfähig sind durch ihr Geschäftsmodell, aber eben vollgepumpt mit Krediten, wie Totgesagte sich quasi weiter am Markt über Wasser halten. Teilen Sie diese Sorge?
Ja, die Sorge vor Zombie-Unternehmen ist keine abstrakte, die ist ganz real. Wir haben beobachtet, dass durch die verschiedenen Maßnahmen, insbesondere durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, dass davon auch Unternehmen profitieren, die überhaupt nicht wegen Corona in Schieflage geraten sind, sondern die aus ganz anderen Gründen wirtschaftliche Nachteile erlitten haben. Die profitieren im Moment ganz genauso wie andere Unternehmen von diesen Maßnahmen. Und das Problem grundsätzlicher Natur ist, durch die weiteren Hilfskredite, durch die weitere Aussetzung einer Insolvenzantragspflicht, sind diese Unternehmen weiterhin von fremder Liquidität abhängig, erwirtschaften kaum noch Ertrag. Das heißt, mit der Dauer der Krise, mit der steigenden Zahl der Zombie-Unternehmen wächst auch die Gefahr, dass die Wirtschaft insgesamt Schaden nimmt.
Wie groß ist denn diese Zahl dieser Zombie-Unternehmen derzeit?
Bis vor kurzem haben wir davon gesprochen, dass bis zu einer halben Million oder gut eine halbe Million Unternehmen Gefahr laufen, durch die Überschuldung, durch die verschlechterte Bilanzqualität zu einem Kandidaten für Zombie-Unternehmen zu werden. Letztlich bringt nur der Blick in die Bilanz Gewissheit, ob ein Unternehmen tatsächlich zu einem Zombie, zu einem Untoten der Wirtschaft geworden ist. Das können wir jetzt natürlich in der aktuellen Situation nicht überprüfen oder in den allerwenigsten Fällen. Und von daher muss man hier mit Prognosen arbeiten. Durch die neuen Regelungen, die Erweiterung der Corona-Hilfsmaßnahmen verschleiert das weiterhin die Situation. Es ist aber dennoch zu vermuten, dass die Zahl, und das ist ganz einfach, mit der anhaltenden Dauer der Krise und mit den weiteren Verlängerungen der Maßnahmen, dass diese Zahl steigen wird. Und wir müssen ganz gewaltig aufpassen, dass wir am Ende nicht einen Großteil der Wirtschaft sozusagen zombifiziert haben, weil davon sind dann auch gesunde Unternehmen betroffen, die ja mit diesen Unternehmen weiterhin Geschäfte machen. Und das wäre eine ganz schlechte Entwicklung.
Das heißt also, die Zahlen zu den Insolvenzen im ersten halben Jahr, da waren die Insolvenzen ja tatsächlich zurückgegangen. Die spiegeln auch nicht die wirtschaftliche Realität wider.
Ganz genau. Das Insolvenzgeschehen ist sozusagen der Seismograph der ökonomischen Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft. Diese Gesetzesänderung Gesetzesänderung hat sich dieser Mechanismus von der Realwirtschaft entkoppelt. Wir können also gar nicht mehr erkennen, wie es den deutschen Unternehmen wirklich geht. Und darin liegt auch die ganz große Gefahr, dass wir im Moment große Mittel aufnehmen, viel Kapital, viel Arbeit investieren in Maßnahmen für Unternehmen, bei denen wir gar nicht wissen, ob die überlebensfähig sind. Und wir fahren bei diesen Maßnahmen, das ist auch vollkommen klar, auf Sicht. Nur muss man ganz genau kalkulieren, das, was gerade in Berlin beschlossen wurde, das ist eine Wette auf die Zukunft mit sehr ungewissem Ausgang. Und wir können nur hoffen, dass das Szenario, denen diese Berechnungen zugrunde liegen, auch tatsächlich eintritt, dass wir einen V-Verlauf haben. Bei einer neuen Störung, zum Beispiel einem zweiten Lockdown, sind diese Berechnungen natürlich hinfällig und damit steht auch das Schicksal der deutschen Wirtschaft wieder auf tönernen Füßen.
Wenn wir uns jetzt nochmal die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht genauer anschauen, also die Unternehmen haben also noch weiter Luft, müssen eine Insolvenz nicht anmelden in den kommenden Monaten. Wann kommt denn jetzt die ganz große Pleitewelle? Mit was rechnen Sie da?
Auch bei der Voraussage, wann jetzt letztendlich die große Corona-Pleitewelle beziehungsweise der Pleite-Tsunami kommt, auch da müssen wir sagen, wir können nur erahnen, was da kommt. Fakt ist, durch diese Maßnahmen schieben sich die Insolvenzen immer weiter auf. Wir bei Kreditreform rechnen tatsächlich damit, dass sich erste Ausläufer dieser Welle im vierten Quartal zeigen werden. Die Hauptinsolvenzlast vermuten wir nach aktuellem Stand, das muss man immer wieder betonen, weil sich die Lage jederzeit ändern kann, erwarten wir im ersten Halbjahr des kommenden Jahres 2021, wenn die Regelungen ausgesetzt sind, also die Aussetzung von der Aussetzung stattgefunden hat und wir wieder unter realwirtschaftlichen Wettbewerbsbedingungen die Unternehmen im Markt sehen, dann wird sich das auch in den Statistiken spiegeln. Bis dahin muss man sagen, sind es tatsächlich Prognosen, aber die sehen nicht gut aus.
Sagt Patrick Ludwig Hantsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform, zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen jetzt in der Corona-Krise. Und nicht nur Unternehmen will die Bundesregierung weiterhin unterstützen, auch für Familien, Pflegende und Solo-Selbstständige hat die Große Koalition weiterhin etwas auf den Weg gebracht, auch wenn die Hilfen dann nicht ganz so großzügig erscheinen. Nadine Lindner fasst zusammen.
Auch in der Sozialpolitik hat der Koalitionsausschuss Ergebnisse gebracht. Die meisten betreffen den Zeitraum bis Ende des Jahres. Für die Pflege gilt bis zum 31. Dezember. Wer Corona-bedingt Angehörige pflegt oder die Pflege neu organisieren muss, kann dafür bis zu 20 Tage vom Job fernbleiben. Das gilt auch für das Pflegeunterstützungsgeld, wenn es wegen Corona-Versorgungsengpässe gibt und die Pflege zu Hause erfolgen muss. Aus der Opposition gibt es für diese Entscheidung Zustimmung. So sagte die pflegepolitische Sprecherin der Grünen, Cordula Schulz-Asche, die Verlängerung des Pflegeunterstützungsgeldes auf 20 Tage sei gut. Viele pflegende Angehörige hätten seit Corona Schwierigkeiten, weil Angebote wie ambulante Pflegedienste oder die Tagespflege weggebrochen seien. Erleichterungen gibt es auch für Eltern mit Kindern. Sie haben künftig mehr Anspruch auf Kinderkrankengeld. Bis Ende 2020 gibt es dafür 5 weitere Tage, bei alleinerziehenden Eltern sind es 10 weitere Tage. Bisher waren es pro Kalenderjahr und Kind 10 Tage. Bei Schul- und Kitaschließungen wegen Corona sollen Kinder ärmerer Eltern weiter kostenloses Mittagessen erhalten können und auch das bis zum 31. Dezember 2020 im Rahmen des Bildungspakets. Für Selbstständige brachte der Koalitionsausschuss ebenfalls Veränderungen. Denn der erleichterte Zugang in die Grundsicherungssysteme soll bis Ende des Jahres 2020 ausgedehnt werden. Das soll Künstler, Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer entlasten, zum Beispiel beim Schonvermögen. Im Laufe des Tages gab es unterschiedliche Reaktionen. Der Ökonom Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg warnte im Zusammenhang mit den Koalitionsbeschlüssen vor einem Anstieg der Sozialabgaben. Beteuerungen der Großen Koalition, wonach die Sozialabgaben unter der Marke von 40% gehalten werden können, zog er in Zweifel. Der Bundeshaushalt sei schon jetzt tief im Minus, sagte Raffelhüschen der Bild-Zeitung. Der Sozialverband VdK bewertete die Beschlüsse zur Sozialpolitik hingegen als positiv.
Nadine Lindner berichtete aus Berlin. Mehr als 12% Aufträge im Juni im Vergleich zum Mai. Die Baubranche sitzt nicht nur auf einem dicken Auftragspolster, das es abzuarbeiten gilt. Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts kommen auch neue dazu. Der Bauboom halte an, trotz Corona, so interpretiert die Baugewerkschaft diese Zahlen, mitten in einem Tarifkonflikt, der nun zu eskalieren droht. Am Freitag wurden die Verhandlungen für die insgesamt 850.000 Beschäftigten am Bau für gescheitert erklärt, nach 3 Verhandlungsrunden ohne Ergebnis. Nun soll Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts, vermitteln über die Schlichtung, die heute in Berlin begonnen hat, Daniela Siebert.
Bitte denkt daran, also Abstand, Hygiene und Alltagsmasken. Wir wissen, dass euch auf der Baustelle danach auch niemand fragt, aber heute und hier ist total wichtig, haltet Abstand.
Rund 12 Betroffene aus der Baubranche haben sich vom Verhandlungsort einem Hotel in Berlin-Mitte versammelt. Mit orangen Warnwesten und roten Bauhelmen stehen sie auf dem Bürgersteig und halten Kladden mit Forderungen vor die Kameras.
Gerechtigkeit.
Solidarität.
100 Euro mehr für Azubis.
Entschädigung von Wegezeiten.
Von Anfang an ist heute klar, es ist ein unsichtbarer Elefant mit im Raum, wenn die Gewerkschaft IGBAU und der Zentralverband des Baugewerbes ZDB sowie der Hauptverband der deutschen Bauindustrie vor dem Schlichter Rainer Schlegel ihre Positionen präsentieren. Corona alias Covid-19. Für die Baubranche ein Grund, auf der Bremse zu stehen und keine Zugeständnisse zu machen. ZDB-Verhandler Uwe Nostitz argumentiert mit großen Auftragsrückgängen.
Wir haben im Wirtschaftsbau Riesenverluste, -35%, im Mai letzten Monat -10%. Im Wohnungsbau gehen die Aufträge massiv zurück.
Für die Gewerkschafter ist Corona dagegen ein Grund mehr, auf faire Bedingungen zu pochen. Gewerkschaftschef Robert Feiger.
Der Bau kommt hervorragend durch die Pandemie hindurch. Unsere Kollegen haben komplett durchgearbeitet, da gab es keinen Lockdown. Und dann haben die auch Anspruch auf eine ordentliche Lohnerhöhung und Vergütung.
Darunter versteht die IGBAU 6,8% mehr Lohn für alle, mindestens 230 Euro im Monat. Für Azubis 100 Euro mehr im Monat. Besonderes Anliegen ist zudem ein Wegegeld für die Strecke von zu Hause zur Baustelle und zurück. Warum das ein Ärgernis ist, erklärt vor dem Hotel Uwe Riemer, ein Kanaltiefbaufacharbeiter, der extra einen Schlenker am Tagungsort vorbeigemacht hat, um seinen Frust über 3 Stunden Fahrzeit pro Tag loszuwerden.
Von Nordosten, von Pankow-Buch runter nach Lichterfelde und wieder zurück. Und fahren ist manchmal eine maßlose Übertreibung. Ich bin 13 Stunden am Tag weg. Wenn ich nach Hause komme, esse ich Abendbrot, schwimme mit meinen Kindern oder unterhalte mich mit meiner Frau noch. Ja, das ist in Berlin immer so.
Die Arbeitgeber wollen sich bislang auf solche Forderungen nicht einlassen. ZDB-Vizepräsident Uwe Nostitz ließ unmittelbar vor Schlichtungsbeginn verhaltene Kompromissbereitschaft erkennen.
Ja, wir hoffen, dass wir trotz der schwierigen Situation zu einer Lösung kommen. Also ich denke, wenn beide Seiten sich bewegen, gibt es zumindest vielleicht einen Kompromiss, was das Verteilungsvolumen betrifft.
Ähnlich verhalten positiv äußerte sich vorhin auch Gewerkschafter Robert Feiger.
Also erstmal gehen wir mit positiven Erwartungen in die Schlichtung. Auftragsbücher der Unternehmen sind voll und ich bin mal optimistisch, dass die Arbeitgeber irgendwann auch zur Verantwortung zurückkehren.
Vorerst sind in Berlin 2 Verhandlungstage für die Schlichtung angesetzt. Insgesamt sind 14 Tage Zeit, bis die Friedenspflicht endet. Dann könnten Maurerkellen und Baukräne zum Ruhen kommen. Doch jetzt warten wir erstmal alle auf Neues aus dem Hotel Titanic Chaussee Berlin. Wohl dem, der nicht abergläubisch ist.
Und bislang hat der erste Tag der Schlichtung in der Baubranche noch kein Ergebnis gebracht, Daniela Siebert berichtete. Die Auftragsbücher in der Bauwirtschaft sind also derzeit ganz gut gefüllt, was auch daran liegt, dass sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt noch nicht wirklich entspannt hat. So manch einer hatte ja geglaubt, dass die Corona-Krise für einen Preisdämpfer sorgen würde auf dem Immobilienmarkt mit Millionen Menschen in Kurzarbeit derzeit. Doch die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen ist offenbar ungebrochen, zeigen die Daten vom Statistischen Bundesamt, die sich Panayotis Gavrilis näher angeschaut hat.
Wer denkt, die Corona-Krise könnte dafür sorgen, dass Preise von Wohnimmobilien sinken, hat sich wohl getäuscht. Sie steigen sogar. Von April bis Juni lagen Preise für Wohnimmobilien im Schnitt 5,6% höher als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Auch im Vergleich zum ersten Quartal dieses Jahres seien die Preise gestiegen um 1,4%. Diese Zahlen stammen von einer Schnellschätzung des Statistischen Bundesamtes. Grund für die Vorabschätzung: das akute Interesse an möglichen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Entwicklung des Immobilienmarktes, so die Behörde. Immobilienökonom Ralf Henger vom Institut der Deutschen Wirtschaft überrascht der andauernde Preisanstieg ungeachtet der Corona-Rezession kaum.
Das erklären wir damit, dass gerade ja in unsicheren Situationen wie diesen Wohnimmobilien immer noch weiterhin hoch gefragt sind, weil sie als solide Geldanlage gelten. Wir haben niedrige Zinsen, die Zinsen sind sogar weiter gesunken, dann nochmal, als die Krise ausgebrochen ist. Und dementsprechend kann man gut Immobilien erwerben und das hält die Nachfrage hoch.
Niedrige Zinsen, hohe Nachfrage bei niedrigem Angebot und dazu steigende Bodenpreise machen als zentrale Faktoren Wohnimmobilien teuer, so Henger. Dass die Preise in naher Zukunft sinken werden, daran glaubt er nicht. Sie werden allenfalls nicht mehr so stark steigen, sagt der Ökonom.
Davon profitieren natürlich alle, die in Immobilien investiert sind, die dort Vermögen haben. Und leidtragend sind die, die halt jetzt auf den Markt Immobilien suchen, entweder zur Selbstnutzung oder auch aus Investorensicht.
Die Preise könnten fallen, wenn es beispielsweise ein Überangebot gibt, also wenn mehr Wohnungen und Häuser zur Verfügung stehen, als benötigt werden, oder wenn die Zinsen wieder deutlich steigen. Und?
Also wenn jetzt wirklich die Konjunktur dauerhaft einbricht, nicht nur wie jetzt erwartet wird, dass man vielleicht Ende nächsten Jahres wieder das Niveau erreicht wie vor der Krise, dann werden die Immobilienpreise auch nicht mehr so stark steigen. Und wenn die Konjunktur wirklich dauerhaft einbricht, dann fallen auch die Immobilienpreise.
Für die einen ist die Krise real, weil sie zum Beispiel Insolvenz anmelden müssen, ihre Kredite nicht mehr bedienen können, ihr Geschäft aufgeben müssen. Für die anderen bedeutet Corona hingegen eine Chance.
Das ist natürlich jetzt wirklich für viele eine riesige Chance, billig oder sehr günstig an Immobilien zu kommen für diejenigen, die jetzt schnell verkaufen wollen, müssen oder wollen. Eine gute Situation für Schnäppchenjäger.
Corona-Hilfsmaßnahmen wie das Kurzarbeitergeld seien hilfreiche Instrumente, fügt Henger hinzu. Zumindest solange es sich um eine temporäre Krise handelt. Man müsse abwarten, wie viele Haushalte tatsächlich so stark betroffen seien, dass sie ihre Pläne zum Eigentumserwerb verschieben oder dauerhaft aufgeben müssten, so Henger weiter.
Aus Berlin berichtete Panayotis Gavrilis und damit schalten wir zu Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Die Bundesregierung, Frau Holz, die versucht ja Unternehmen so gut es geht zu entlasten mit weiteren Überbrückungshilfen, Kurzarbeitergeld, mit einem gelockerten Insolvenzrecht. Wir haben darüber berichtet. Wird das denn auch an der Börse honoriert?
Ja, das wird hier am Aktienmarkt durchaus honoriert, wie überhaupt die enormen staatlichen Hilfen eine der größten Stützen sind. Ohne die vielen Milliarden würde es an den Märkten sicherlich ganz anders aussehen. Auch die Notenbanken haben Aberbillionen sogar in den Wirtschaftskreislauf, in die Finanzmärkte gepumpt. Auch das ein zentraler Kurstreiber. Morgen beginnt das wichtigste Notenbankertreffen des Jahres. Eigentlich sollte es im amerikanischen Jackson Hole stattfinden. Diesmal aber Corona-bedingt online. Trotzdem dürften die Botschaften von dort die Kurse kräftig bewegen. Und davor liegt der DAX 0,9% zu auf 13.184 Punkte.
Ein besonderes Augenmerk genießt ja immer die Autobranche als Schlüsselindustrie. Das soll es jetzt einen weiteren Gipfel geben am 8. September. Besteht da auch aus Börsensicht eine gewisse Dringlichkeit?
Ja klar, und auch wenn es ums eigene Geld geht, da haben Aktionäre überhaupt keine Probleme mit staatlichen Hilfen. Die werden nämlich jetzt in Aussicht gestellt. Man nimmt das Steuergeld gerne, erst recht, wenn es um eine Branche geht, die wirklich knietief in Problemen steckt, allerdings auch hausgemachten. Aber Corona hat die Lage natürlich massiv verschärft, für Autobauer, erst recht für Zulieferer. Da drohen Pleiten, da droht vor allem ein massiver Arbeitsplatzabbau. Der bayerische Ministerpräsident fordert weitere Hilfen jenseits der Kaufprämie und das beflügelt Autoaktien.
Und auch mit vorne dabei heute sind Technologiewerte SAP und Infineon. Was treibt da die Kurse?
Ja, im Gegensatz zur Autobranche ist die Technologiebranche klarer Corona-Gewinner. Vor allem US-Technologieriesen kennen an der Börse ja kein Halten mehr. Dazu gehört auch der Softwarekonzern Salesforce. Die Aktien heben heute an der Wall Street um 25% ab. Salesforce hat einen Rekordgewinn gemacht, hat die Prognose angehoben und ersetzt kommende Woche das Urgestein ExxonMobil im Dow Jones. Diese gute Stimmung färbt auch auf SAP und Infineon ab.
Und dann gibt es noch eine interessante Aktie im MDAX, das Immobilienunternehmen Around Town.
Ja, eigentlich müsste man ja glauben, dass die Preise für Gewerbeimmobilien Corona-bedingt einen Dämpfer bekommen haben, während die Preise für Häuser und Wohnungen ja weiter steigen, wie wir gerade gehört haben. Aber Es sieht noch nicht danach aus, noch halten sich die Preise, auch wenn nicht mehr so viel Büroraum gebraucht wird, wenn große Kaufhäuser schließen. Dagegen ist aber das Hotelgeschäft nicht gut gelaufen. Trotzdem hat das Unternehmen wegen einer Übernahme kräftig zugelegt und die Aktien steigen. Der Euro, der hält sich bei einem Dollar 18. Bei Anleihen gibt es hohe Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt sechs Basispunkte auf minus 0,43% und Gold legt zu auf 1.941 Dollar.
Dorothee Holz war das. Vielen Dank für diese Börseninformation nach Frankfurt, hier gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.